Medien- und Demokratiebildung zusammen denken. Online-Talks im Rahmen des Safer Internet Day am 8. Februar 2022. Eine gemeinsame Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung und der Netzwerkstelle Medienkompetenz Sachsen-Anhalt.
Herzlich willkommen an alle Teilnehmenden, die den Weg gefunden haben. Auch nochmal ein herzlich willkommen an Frau Professorin Dr. Dittmann, die uns ja heute zur Verfügung steht bei unserem zweiten Online-Talk zum Safer Internet Day 2022. Genau, und für die, die jetzt bisher noch nicht dabei waren, mein Name ist Alexander Karpilowski von der Netzwerkstelle Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Das ist ein Projekt der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und des Landes Sachsen-Anhalt. Und die Online-Talks veranstalten wir gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Und ich sehe gerade, dass Herr Sprengkamp ja leider nicht mit dabei, ist, aber ich denke, dass er ganz schnell wieder den Weg zu uns findet. Er ist quasi der Mitorganisator der heutigen Veranstaltung. Wie machen die Online-Talks ja im Rahmen von internationalen Safer Internet Day? Safer Internet Day ist sozusagen weltweiter Aktionstag, der sich dafür einsetzt, für mehr Sicherheit im Netz, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und in Deutschland wird der Safer Internet Day von ClickSafe koordiniert. Und speziell für Deutschland haben wir das Thema Fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft. Und in diesem Kontext haben wir eine Talkreihe initiiert, gemeinsam mit Herrn Sprengkamp, und haben verschiedene spannende Gäste eingeladen. Wir hatten heute früh, heute Morgen Frau Kriebsch, die jetzt auch noch dazu kommt, die Chief Digital Officer des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bei uns zu Gast, und heute starten wir oder setzen wir den Online-Talk fort mit Frau Professorin Dr. Jana Dittmann von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Nochmal herzlich willkommen, und ich stelle Ihnen gleich die erste Frage, damit das auch gleich als Vorstellung für diejenigen, die Sie nicht kennen: Was sind Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte an der Fakultät für Informatik oder beziehungsweise am Institut für technische und betriebliche Informationssysteme? Das klingt ganz schön technisch. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einführen in Ihr Arbeitsfeld.
Ja, erstmal auch herzlich willkommen von mir und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, und ich freue mich sehr, auch zum Thema zu sprechen, beziehungsweise lade auch alle ein, ruhig nachzufragen, beziehungsweise dass wir in den Austausch kommen, in die Diskussion und auch ins Zusammendenken sozusagen. Ja, aktuell in unserem Bereich sind wir natürlich wie immer ganz nah an der Zeit, an der Forschung. Und speziell ist meine Arbeitsgruppe am Institut für Medien, Multimedia und Sicherheit auf dem Gebiet tätig. Und wir erforschen zum Beispiel im Verbund auch mit Halle, dem Dr. Sandro Wefel und dem Professor Hermann Strack von der Hochschule Harz in Wernigerode auch Cyber Security im Allgemeinen und versuchen auch im Land die Aktivitäten im Bereich Sicherheit, Privatheit, Datenschutz zu unterstützen. Und das ist so ein CyberSec-Verbund, wo wir auch Ansprechpartner sind und versuchen, die Digitalisierung zu begleiten. Wir nennen das immer Querschnittsziele, dass wir sagen: Sicherheit, Datensparsamkeit, Daten, Informationen, IT-Systeme, die sicher zu gestalten, aber auch die Privatheit, den Datenschutz, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, also es ist ein ganzes Bündel, weil ja Digitalisierung sehr viel ausmacht, hat es auch viele Wirkungen. Deshalb passt es eben auch zu diesem sehr technischen Institut für technische und betriebliche Informationssysteme. Man kann das eben auch nicht trennen, eigentlich die Technik und den Betrieb, weil alles im Digitalen natürlich zusammengehört. Ja, was wir tatsächlich auch machen, sind so Fake News im Sinne auch von Fake Deepfakes, also sprich wirklich Personen zu generieren, meistens sehr bekannte Personen, die man reinschlüpfen möchte oder denen man irgendwas in den Mund legt, diese sogenannten Deepfakes zu erkennen. Da arbeiten wir in Projekten zusammen oder mit anderen Partnern oder wir haben Projekte zu Finanzkriminalität, wir haben Projekte aber auch zu Produktionssicherheit oder Sicherheit kritischer Infrastrukturen, die tatsächlich sehr, sehr technisch sind, beispielsweise auch verdeckte Angriffsformen. Wir hatten ja von der Sabine Griebsch heute Morgen Ransomware gehört. Wir beschäftigen uns damit ganz im technischen Detail, auch wie kommt denn so ein Angreif vielleicht auch verdeckt, auch für Schutzmechanismen kaum sichtbar in ein System. Wir wollen natürlich definitiv dann wieder das erkennen. Das heißt, es ist eigentlich ein Katz-und-Maus-Spiel, mit dem man sich beschäftigt. Aber man will eben vor der Lage sein, das heißt so früh wie möglich die Gefährdung, Bedrohung erkennen, um dann ganz gezielt Handlungsanleitungen zu geben, Systeme zu härten.
Vielen Dank für Ihre Vorstellung, also, dass wir einen Einblick bekommen haben. Vielleicht noch mal ganz Persönliches. Nutzen Sie Social Media?
Wenn man als Informatiker fast rund um die Uhr vorm Rechner sitzt, kommt man eigentlich gar nicht dazu, sich mit Social Media zu beschäftigen, weil wir einfach unsere Webpräsenzen haben und wir kriegen da genügend Anfragen, die per E-Mail eigentlich klassischerweise kommen oder einfach mal einen Anruf. Und ich persönlich bin immer Mensch, ich rufe die Leute lieber an und spreche mit ihnen. Aber wenn wir Social Media nutzen, da sind wir gerade dabei, auch das zu gestalten. Da teile ich doch einfach mal einen Bildschirm. Das versuchen wir hier gerade mal. Sind wir dabei, dass zum Beispiel eine Plattform in Berlin, die nennt sich Mobilize Berlin. Und das sind föderierte soziale Netze, die keinem Anbieter eigentlich gehören, sondern es wird aufgesetzt, teilweise auch von Privatpersonen, von Institutionen, die versuchen, Alternativen zur Verfügung zu stellen, gerade im Sinne von Demokratieverständnis, das Internet demokratisch zu nutzen, indem jeder die Möglichkeit hat, hier einen Dienst anzubieten bzw. zu nutzen. Und gerade in Berlin wollte man von einem herkömmlichen Anbieter wegkommen, der letztendlich die ganze Kulturszene beherrscht hat und hat dann hier auf so einen freien Anbieter gesetzt. Ja, also wenn wir Social Media machen, dann wollen wir das im Allgemeinen mit föderierten Systemen haben, basisdemokratischen Systemen, die versuchen, alle mitzunehmen und auch ohne technische oder Barrieren, dass ich mich irgendwo aufwendig registrieren muss, beziehungsweise es soll natürlich in irgendeiner Form sicher sein, aber wir reduzieren eben damit die Daten an sich, die erhoben werden, versuchen datensparsam zu agieren, nachhaltig gleich um die Ecke. Und das aber weltweit vernetzt. Das heißt, erst wenn ich weltweit kommunizieren will, würde dann auch so ein föderiertes System sich an Knoten ranhängen, um im Netz sozusagen sich zu vernetzen.
Ja, nochmal vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was meint sie unter föderiertes System? Was versteht man da drunter?
Föderierte Systeme sind Systeme, die, wie gesagt, jeder an sich aufsetzen kann. Im Allgemeinen ist es ein Basisprotokoll, was wir da haben. Das nennt sich Fediverse. Das kennt kaum einer für föderiertes System. Und innerhalb dieser Beschreibung ist jeder in der Lage, das ist öffentlich verfügbar, kann im Prinzip, wenn er Informatik kann, selber programmieren oder Informatiker stellen dafür was zur Verfügung in den Open-Source-Communities, kann es installieren auf dem Rechner zu Hause, brauche ich gar nicht viel und muss dafür nichts bezahlen. Ich kann einen Code reinschauen und werde dann Teil eines Netzwerkes. Ja, also könnte man, wenn ich viel Rechenpower habe, tue mich in einer ganzen Straße zusammen, habe ich gleich ganz viel mehr Rechner, die sich vernetzen und dann würde ich auch nur in dieser Gruppe kommunizieren können, kann es aber erweitern, das ist dann dieser Vernetzungsgedanke, föderiert, ich suche mir den nächsten, da gibt es Instanzen, die gibt es große Listen im Netz, das ist die und die Instanz in Frankfurt oder hier in Berlin und dann vernetzt sich das und somit ist es dann weltumspannend, ja, ist sozusagen übers Internet ein föderiertes System der Vernetzung. Kann jeder, Sie können jetzt auch, müssen ja jetzt nicht Mitglied sein, das ist so modelliert, dass Sie einfach dann über einen Webbrowser im Allgemeinen dort einen ganz einfachen, barrierefreien Zugang haben für diese Netze.
Also ein eigenes Social Media Account, ne? Ganz klassisch, wo man irgendwie mit Leuten in Kontakt treten kann und eben wo quasi jetzt das Ganze nicht durch Konzerne begleitet wird, sondern dass man alles, was so, was, was die eigenen Daten betrifft, in eigener Hand hat. Ne? Also,
richtig.
Sie setzen sich für digitale Selbstverteidigung ein. Das ist so was, was ich auch häufig bei Ihren Vorträgen oder in Publikationen immer gelesen habe. Was verstehen Sie darunter? Was ist denn digitale Selbstverteidigung?
Ich fange meistens mit der Frage umgekehrt an, warum brauche ich das eigentlich? Man muss sich ja das Netz vorstellen. Digital, da kann man schlecht reingucken. Und es ist letztendlich ja intransparent erstmal. Also es ist irgendein Netz. Und dort stehen ja, begegnen Ihnen ja auch selten Verkehrsschilder wie im normalen Straßenverkehr. Und genau um diese Straßenverkehrsschilder bzw. Warnungen oder auch Mechanismen, Schutzmechanismen, die ich dann eben treffen muss, weil es eben für keinen irgendwie eine Warnung gibt oder irgendeine Beschränkung, die man an sich in der Technologie finden würde, ein Rechner rechnet eben, brauche ich eben, wenn ich beispielsweise sicher als Fußgänger über eine bestimmte Straße gehen will, bestimmte Regeln. Und da ich teilweise den Verkehr eben nicht sehe, der da kommt, wie zum Beispiel ein Angreifer bei Ransomware, muss ich mich also schützen. Und bei digitaler Selbstverteidigung sprechen wir immer davon, dass wir tatsächlich die Vielfalt an die Hand geben, um zu sagen, welche Systeme an sich versprechen erstmal das geringste Bedrohungspotenzial. Das heißt, wir versuchen schon Systeme zu empfehlen, die an sich vor den Querschnittszielen eben Sicherheit, Cybersicherheit, Datenschutz schon Qualitätsfaktoren haben, wo wenig passieren kann. Ja? Das ist schon mal der erste Schritt der Selbstverteidigung, in der Wahl aus der Vielfalt etwas zu wählen, was an sich wie Fediverse ist schon mal an sich vom Design sicher. Ich habe dort verschiedene offene Standards und kann dort auch nachhaltig agieren, indem ich Daten auch transferiere zwischen Instanzen. Ja, ich habe dann kein Vendor-Login. Das ist zum Beispiel auch in Souveränität ganz wichtiger Faktor. Zusätzlich, wenn ich jetzt irgendeinen Dienst habe, den ich vielleicht nutzen muss oder es gibt gerade keine sichere Alternative oder datensparsame Alternative, muss ich zu Mechanismen des Selbstschutzes greifen. Und das sind Nachhärtungen vom System. Wie zum Beispiel im Browser, dass ich sage, ich nehme erstmal eine Browsererweiterung, die es kontrolliert, wie Code ausgeführt wird in einer Webseite. Das ist zum Beispiel Plugin NoScript. Da wird das Scripting in einer Website erstmal generell, kann ich das blockieren lassen. Das muss ich natürlich auch konfigurieren können. Und genau darum geht es, um diese digitale Selbstverteidigung, Code in der Ausführung einzuschränken, um dadurch mir einerseits die Kontrolle zurückzuverschaffen, was passiert auf meinem Endgerät und gezielt auch dann zu bestimmen, was wird denn jetzt ausgeführt. Und das versuchen wir unter diesem Begriff zu fassen.
Ich bin selber ja kein Informatiker, ich bin quasi nur Medienpädagoge und versuche sozusagen so einfach wie möglich diese komplexen Dinge, die sozusagen in Sekunden, also auch nicht mal in Sekundenschnelle auf unseren Rechnern ablaufen, irgendwie runterzubrechen, zu übersetzen in so einem pädagogischen Kontext. Und vielleicht so die Frage, was haben Sie bisher für Erfahrungen gemacht, wie man sozusagen dieses Thema digitale Selbstverteidigung ein Laien nahe bringt. Wie kann man das denn schulen, ne? Und auch vielleicht auch in unterschiedlichen Zielgruppen?
Also es ist durchaus sehr, sehr schwierig, weil sie eben nicht hinter diese Kulisse erstmal schauen können. Und wenn wir kein informatisches Selbstverständnis schon haben, ist natürlich schon aufgrund der Fachbegriffe, haben wir gestern gerade erst gelernt in unserem Stammtisch, den wir immer montags einmal machen, für auch die Bildung, für den Bildungsbereich dort fragen, dann wird schon gesagt, die ist viele schon letztendlich nicht mehr zuhören, so wie ich Plugin sage. Ja, deshalb habe ich auch schon gesagt, eine Browsererweiterung. Das heißt, wir müssen sehr, sehr niedrigschwellig auf die Zielgruppen entsprechend zugehen, was uns als Informatiker extrem schwer fällt. Da ist es eben wichtig, dass man sich vernetzt und entsprechende Kompetenz, wie Sie jetzt direkt an der Hand hat, um unsere Fachsprache dann an, sage ich mal, die Nutzer zu bringen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ich immer auch dann mit Beispielen arbeite und sage, Digitalisierung ist überall. Also wir kriegen die jetzt auch nicht weg. Also Rechner ausschalten hilft auf keinen Fall. Dann bin ich komplett weg, sondern eben dann ganz gezielt mit Alternativen arbeite, indem ich zum Beispiel Suchmaschinen aktive sage, ja, welche ist denn vorinstalliert? Welche gibt es noch? Warum wähle ich eventuell andere? Warum nehme ich nicht eine gleich um die Ecke, die in Hannover sitzt? Das liegt eben daran, dass die Platzhirsche die Systeme eben an den Bürger und die Bürgerinnen oder Schüler und Schülerinnen bekommen möchten, das einfach vorinstallieren. Da sind natürlich knallharte Geschäftsinteressen dahinter, weil eben der Datenhandel, man sagt heute, Daten sind das neue Gold, manche sagen es Wasser, ja, weil Wasser wird auch sehr knapp und kann teuer werden. Ich bleibe immer gerne beim Gold, weil Wasser ist schon schlimm genug, dass wir damit handeln, weil es eigentlich ein Grundverständnis ist, was von der Natur zur Verfügung gestellt wird. Und das ist, denke ich, ein Demokratieverständnis. Deshalb sage ich immer lieber schon mal Datengold, also dass man irgendwie harvesten geht und man sollte das nicht mit Wasser tun, sollte da sehr sorgfältig mit umgehen. Und das muss ich mit Beispielen am besten gleich sagen. Es gibt ganz verschiedene und schau mal, ich muss jetzt nicht auf den Server, der sonst wo steht in der Welt, gehen, sondern ich gehe gleich um die Ecke oder selbst bei Systemen wie Kartensysteme, Navigationssysteme, haben wir ein ganz hervorragendes Geoinformationssystem hier im Land, was auch auf städtischer Basis teilweise so fein und gut gepflegt ist, dass die hervorragend genutzt werden können. Und über solche positiven Beispiele kommt man dann ins Gespräch und dann fragen die anderen, warum kenne ich das eigentlich nicht? Und dann versucht man sich durchzuhangeln. Also es braucht auch Zeit, die man meist nicht hat. Das ist die Hauptherausforderung, die man, wie wir auch sehen, in so einen Austausch hier zu bekommen. Alle Menschen haben eigentlich keine Zeit, man muss sich Zeit nehmen oder man muss eben Zeit freiräumen, sich wirklich aktiv freischaufeln.
Das ist eben das Problem gerade bei dem Thema Digitalisierung. Das ist ein sehr, sehr abstraktes Thema, auch Thema Datensicherheit, Datenschutz. Und das ist, betrifft quasi nicht unmittelbar. Ja? Und Sie haben ja vor einigen Jahren zum Wettbewerb aufgerufen oder einen Kompass digitale Selbstverteidigung erstellt und dann im Nachgang auch nochmal zum Wettbewerb aufgerufen, diesen Kompass natürlich zu erweitern als flüssigen Prozess. Und heute, soweit ich weiß, endet Ihr Wettbewerbsaufruf. Aber ich denke, dass es doch noch, wenn einige Teilnehmende, die hier sich hier zugeschaltet haben, auch noch eine Möglichkeit der Einreichung haben. Und vielleicht können Sie zu Ihrem Wettbewerb, also zu Kompass Digitale Selbstverteidigung sagen, was steckt so dahinter? Das hat ja auch einen Bildungshintergrund.
Ja, genau. Also letztendlich haben wir festgestellt, als Informatiker schockt einen das immer etwas, weil man ja mit anderen Systemen allgemein im Einsatz ist, also zumindest ich oder meine Arbeitsgruppe, dass eben der Otto-Normalverbraucher vollständig durch bestimmte Betriebssysteme eben überwacht wird, ja schon, und dann auch bestimmte Anwendungen. Das haben wir eigentlich so, sag ich mal, vor 10 Jahren fing das eigentlich auch so an, dass schon das Bewusstsein geschärft wird dafür, dass man eigentlich umsteigen muss. Da sind wir schon längst umgestiegen, aber jetzt stellt man eigentlich fest, dass gerade im Digitalpakt zum Beispiel, ja, für die Schulen oder auch was Einzug hält in Unternehmen, in diesem CyberSec-Verbund haben wir gesehen, dass eben unreflektiert oft Software und Hardware eingekauft wird und man sich über diese Folgen eben auch nicht klar ist. Und dann hat uns es bewogen, weil wir eben sehen, durch ganz einfache Mittel, ich habe den Link auch gepastet nochmal in den Chat, es möglich ist, schon in der Wahl des Systems, ne, in der Entscheidung, was kaufe ich, ja, oder was will ich eigentlich dann konfiguriert haben, vorgehen kann, um selber zu bestimmen, wie sicher kann ich im Netz surfen. Und das Verständnis ist überhaupt nicht da. Das wurde, also wird gar nicht vermittelt. Und das ist eben schon mal wichtig, dieses Verständnis zu haben. Und wir hatten dann den sportlichen Anreiz, alles auf einer A4-Seite mit vorne und hinten natürlich zu schreiben, vollzuschreiben, gesagt, schaut mal, es geht eigentlich mit einer A4-Seite und daraus ist dieser Kompass entstanden. Und es steht natürlich viel, viel mehr in IT-Sicherheit, nicht auf einer A4-Seite zu bringen, aber man kann zeigen, ihr könnt schon 80% von so einem Tracking, die ich habe in Suchmaschinen, ja, der Suchmaschinen, man sucht ja den ganzen Tag irgendetwas, was extrem viel ist oder wo fahre ich hin? Navigationssysteme. Wenn ich da schon aufpasse, was ich nutze, habe ich schon ganz viel gemacht. Ja. Übersetzungsprogramme. Welche nehmen Sie? Denken Sie nach. Es gibt auch deutsche Übersetzungen, DeepL oder so. Ja. Also es gibt ganz, ganz viel. Und das muss man vermitteln. Und das hat dann noch, Und da sind wir jetzt weitergegangen. Auch Ethik dahinter, es hat Nachhaltigkeit hinter. Wo, wie Datenverkehr, wie viel Daten werden produziert, bis wohin muss ich denn laufen? Und je länger so ein Datenpaket da ist, je mehr, desto mehr kostet es auch an Energie, an Abnutzung. Das heißt, ich habe selber auch die Möglichkeit, wie Fridays for Future, mit dem digitalisierten System nachhaltig zu agieren. Und dazu hilft der Kompass auch. Also das ist gerade jetzt auch bei dem aktuellen Wettbewerb, ich gucke gerade mal, wird es nochmal reinschreiben, auch den Link für unseren aktuellen, noch laufenden Kompass-Wettbewerb, der für Sachsen-Anhalt ist, um die Sicherheit, Privatsphäre, Ethik und Souveränität vor allem mit Fokus auf Open Source für alle frei zu unterstützen und zu fördern. Und da freuen wir uns immer noch über Beiträge. Und ich wurde schon angesprochen, können wir das nicht noch verlängern? Bitte, bitte senden bis spätestens Montag kommende Woche. Das sollte, ich gucke gleich mal, nicht, dass ich was Falsches sage, bis zum 14.02. warten wir ja noch. Man hat ja sogar ein Snail-Mail, nicht, dass einer uns das noch per Post sendet, müssen wir ja auch warten, ich glaube es nicht. Aber das ist Demokratie und auch letztendlich Inklusion. Wenn einer das per Post machen möchte, darf er das natürlich auch machen. Und zu senden. Die Einreichungen dann sind erst bis zum Ende März zu tätigen. Das heißt, man hat dann auch noch Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte zum Bereich was einladen, kenne noch nicht mal meinen Titel einfach und sagen, Titel wird auch nachgereicht, einfach senden, dann kriegt man eine Nummer und dann, man wird zur Nummer, ja. Das ist Datenschutz, aber wichtig, weil wir auch eine Jury haben dann dahinter, wo ich gar nicht Mitglied jetzt bin, aber die sollen ja auch frei entscheiden können. Das wird dann entsprechend, soweit es geht, der Einreicher natürlich in seiner Person erstmal nicht erwähnt. Einfach zu uns kommen und einreichen, und das fördert eben auch den Austausch zum Thema, und wir haben, kann ich sagen, auch schon Einreichungen jetzt erhalten. Da freue ich mich ganz besonders, gerade zu Open Source ist das ja immer sehr mutig, was zu machen, dass Leute wirklich selber informatische Systeme gestalten, und dabei ja Informatik jetzt auch nicht als oberstes Pflichtfach in der Schule haben, dann hoffen wir, dass was kam oder kommt, und wir sehen aber, es kommt etwas, und das macht einen, ermutigt einen wirklich, dass das offensichtlich einen Zahn der Zeit getroffen hat.
Also dadurch, dass so quasi unser ganzes Leben digital ist, fordert oder ruft das ja auch dazu auf, sich das Netz selbst zu gestalten oder die Möglichkeit wahrzunehmen, das Netz selbst zu gestalten und nicht sozusagen zu konsumieren und die vorgegebenen Dinge, die irgendwie schon da sind, einfach zu nutzen und dann auch diese Reflexionskompetenz zu bekommen, durch das Tun, durch das Machen. Genau, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Frage ein. Wir waren ja beim Thema digitale Selbstverteidigung, dass es ein sehr komplexes Thema ist, und natürlich ist man sozusagen auch selbst verantwortlich für die Sicherheit der eigenen Daten, aber natürlich können wir ja nicht gegen irgendwie Google oder Facebook in die Schlacht ziehen und sagen, okay, ich kann mich gar nicht entziehen, weil meine Telefonnummer landet nochmal im Telefonbuch von meinem Freund oder meiner Freundin, die irgendwie WhatsApp nutzt oder so. Da kann man sich quasi kaum sich erwehren. Und ich glaube, hier sind mehrere Akteure notwendig, die hier mitspielen. Einmal der Staat, einmal auch selbst die Plattform und auch vielleicht auch die Zivilgesellschaft. Also welche Aufgabe schreiben Sie den einzelnen Akteuren zu, um eben digitale Selbstverteidigung zu betreiben?
Letztendlich sind wir eben integriert. Ja, es muss eigentlich jeder seinen Beitrag leisten. Und wichtig ist es eben, dieses Verständnis an sich zu haben, diesen Reflexion, Wissenserwerb, reflektieren seine Handlung. Und da war sozusagen Nachzügler ja in der Digitalisierung dahingehend sind, dass wir eben bestimmte Dienste schon vorkonfiguriert und auf den Endgeräten finden, ist dieser Souveränitätsgedanke eben extrem wichtig, dass der wiedererlangt wird, dass wir in Software, in Hardware, in Anwendungen überall selbstkritisch schauen, was steht denn dahinter, und vom Verbraucherschutz auch oder vom Staat oder auch von der Regierung ist es so, diese Systeme A selber vielleicht dann zu nutzen, wie der Bundesdatenschutzbeauftragte, der nimmt eben Mastodon einfach als Twitter-Alternative, ja, als Kurznachrichtendienst, dass wir einfach da ein Vorbild werden, es zu nutzen. Und diese Dienste können, weil es eben Open Source ist, aufgesetzt werden. Da ist keine Hexerei dahinter. Ich kann es sogar härten, nachbessern, erweitern, einkürzen, einschränken. Und da müssen wir einfach tun, Vorbild sein. Ja, einfach es tun, einfach machen. Jeden aufrufen, solcher Dienste auch zu nutzen, nicht bei in der eigenen Welt weiter und mitzuschwimmen, sondern zu sagen, ich muss es mir anschauen, da ist eine Vielfalt dahinter, die auch mich selber ja einschränkt. Die meisten merken es ja gar nicht, wie eingeschränkt sie werden in ihrer Filterblase oder wo auch immer sie sich befinden. Und das ist wichtig, selber sein digitalisiertes Leben in die Hand zu nehmen. Das können wir auch. Mit kleinen Schritten geht das schon. Selber Vorbild sein, auch auf politischer Ebene. Einfach neben den klassischen Nachrichtensystemen eben solche offenen, föderierten Nachrichtensysteme zu nehmen, auch in Messenger-Bereich zu nehmen, in den Suchmaschinen. Allein schon Webseiten, wie sie gestaltet sind, können ja solche regionalen, lokalen Kartensysteme nutzen, die auch viel besser sind. Und da müssen wir einfach im Design, auch als Informatiker, deshalb haben wir das auch mittlerweile in unserer Lehre verankert, Standards setzen, die sagen Open Source, Open Data. Und dann auch regional schauen, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man einfach nutzen muss. Ja, man muss aber aktiv die Systeme oft noch verändern im Moment, weil es eben die Anbieter gewohnt sind, einfach Hard- und Software auszukippen und dann ist alles drin, was wir eben kennen. Und da sind wir eben auch angekommen, wo wir gerade sind. Aber man hat eben diese Bewegung, wir wollen souveräner werden, man merkt es an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit, selber Hand anzupacken und einfach kommen. Ich habe auch noch mal den Stammtisch reingepackt für diejenigen, die im Bildungsbereich sind, der da nicht ist, einfach auch kommen. Da machen wir einen neuen Stammtisch auf oder erweitern den. Wir haben immer viele, die einfach reinkommen und eine Frage stellen, Unterstützung brauchen oder die sagen einfach, könnte einfach nicht mal dann und dann in eine Veranstaltung kurz kommen, was dazu sagen. Das, dann sieht, kommt man in den Austausch und motiviert am Beispiel.
Ja, vielen Dank fürs Angebot. Also es ist tatsächlich schön zu wissen, dass man auch mal eine Mail schreiben kann oder anrufen kann und dann eben das, weil sie eben das Thema, für das Thema brennen und natürlich auch das weitertragen wollen. Okay, also wenn jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich vielleicht zu einer Abschlussfrage kommen. Manche behaupten nämlich, dass Programmieren schon in der Grundschule beigebracht werden soll. Es gibt ja auch so Anwendungen, wo man schon bereits in der Kita so kleinere Einheiten zum Programmieren machen kann. Wie stehen Sie zu dieser Aussage, zu dieser These?
Ich glaube, aufgrund schon der Lehrer, die es nicht gibt, die das vermitteln können gerade, ist das sicherlich sehr illusorisch. Von daher als Informatiker immer wünschenswert, wenn man fürs Fach brennt. Wenn wir es uns allgemein anschauen, würde ich sagen, es muss auf jeden Fall jeder wissen, was ist Programmieren, ja? Ich muss es nicht können, aber ich muss wissen, was ist Programmierung? Wo gehört das hin in meinen Rechner? So wie ich irgendwie weiß, es gibt Chemie, es gibt Physik, es gibt Mathe. So ist das eben. Ich muss wissen, was ist Informatik und was ist Programmieren, was das ist. Und dieses algorithmische Denken, das nutzen wir tagtäglich. Und das könnte man tatsächlich noch spielerisch einbauen in verschiedene Unterrichtseinheiten zu sagen, diese Algorithmen, so arbeitet genau euer Rechner. Und das ist Programmieren, dass also frühzeitig erkannt wird, dass es kein Hexenwerk ist, sondern eigentlich das Umsetzen von einem Algorithmus. Und genau dieses Verständnis sehe ich durchaus dort als Chance, das zu verankern. Und das hilft einem im Leben selbst einkaufen zu gehen. Ja, also das ist ganz einfach. Wie mache ich einen Plan? Wie komme ich irgendwo hin? Und genau dieses Verständnis, dass es die Vorstufe ist, es dann ein Programm zu setzen, finde ich sehr, sehr wichtig und würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten.
Glaube ich, ja. Es gibt tatsächlich auch schon so wo man dieses algorithmische Denken auch ohne irgendwie technischen Hilfsmittel machen kann. Also ne, mit einer Schulklasse, dass man praktisch einen Roboter auserwählt als Person und ein Programmierer, der dahinter steht und dann entsprechende Anweisungen gibt, den Raum so nach seinen Anweisungen zu durchschreiten. Und das ist im Endeffekt dieses planvolle Handeln und zu wissen, ein Computer ist im Endeffekt auch nur eine Rechenmaschine, die von Menschen bestimmt wird, was er zu tun hat. Man muss nur wissen, wie das im Endeffekt geht. Und dass dieses selbstbestimmte, souveräne Handeln, wünschen wir uns natürlich, dass quasi jeder die Möglichkeit bekommt, dieses auch zu erlernen oder einfach hinter die Kulissen zu blicken, wie das ganz genau funktioniert und vielleicht ein Stückchen unsere digitale Welt auch noch mal zu verstehen, ja, welche Prozesse so dahinter ablaufen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Dittmann, für den kurzen Einblick und auch für die Menschen da draußen, die uns jetzt gerade zuhören.
Auch Dankeschön und eine gute Mittagspause.
Danke. Tschüss. Tschüss.